Heute beginnen wir den Philipperbrief. Es ist eine Predigtreihe. Das heißt, jeden Sonntag in der Regel wird aus dem Philipperbrief gepredigt, Vers für Vers. Und ich darf anfangen. Der Paulus sitzt im Gefängnis und von dort aus schreibt er diesen Brief. Wenn man dann später in Kapitel 4, Vers 4 liest, dass man sich freuen soll im Herrn, dann sollte man immer auch wissen, das schreibt einer, der im Gefängnis sitzt und der eigentlich von seiner äußeren Situation sich gar nicht hätte freuen können. Nun, Paulus, er schreibt an seine Glaubensgeschwister, und da hat er selbst einige ja schon getroffen. Die kannte er. Da war zum Beispiel die Lydia, die Händlerin, die war als erste dort in der Gegend von Philippi. Sie hatte den Mut gefasst, um ihr Leben Christus anzuvertrauen. Es war dann nicht nur sie, sondern auch ihre ganze Familie wurde gläubig. Und das tat sie, und sie hat nicht darauf geachtet, ob das ihrem Geschäft schadet oder nicht, wenn sie jetzt Christ wird. Da war dann auch der Gefängniswärter, der Paulus und auch Silas gefangen genommen hat. Er wusste genau, dieser Gefängniswärter, diese beiden sitzen hier im Gefängnis, weil sie eine schlimme Tat getan haben. Sie verbreiten den Glauben an Jesus. Aber auch dieser wurde gläubig und ließ sich dann taufen. Und so gab es sicherlich noch so manche Vorbilder in der Gemeinde in Philippi, die so ähnliche Geschichten hatten. Männer und Frauen, die Verfolgung erlebten und die durch Christus das ewige Leben bekommen hatten. Was diese Menschen verbunden hat, war ihr Aufenthaltsort. Und ich möchte heute mit euch über den Aufenthaltsort nachdenken. Mit der Frage, wo hältst du dich auf? Wo bist du zu Hause? Wo ist deine Lebensmitte? Ich möchte deshalb die ersten Verse des Philipperbriefs mit euch betrachten, und zwar Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Das ist in unseren Gemeindebibeln auf Seite 1232. Also Philipperbrief, Kapitel 1, 1 bis 11. Da heißt es: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ja, also das soll heute der Text sein. Ich werde nicht jeden Vers auslegen, sondern es einfach mal auf den Punkt hinweisen, wo ist dein Aufenthaltsort? Wo bist du zu Hause? Es ist klar, diese Leute, Vers 1, halten sich in Philippi auf. So auch hier, wir halten uns jetzt gerade in Traunreuth auf. Wer in Philippi damals lebte, der hatte sich mit der römischen Lebensart auseinanderzusetzen. Obwohl diese Stadt in Mazedonien, dem heutigen Griechenland, war und auch ist, haben sich dort viele Römer angesiedelt. Die Stadt hatte ein Theater, hatte eine Trainingsstätte für Athleten. Es war eine sehr wohlhabende Stadt. Dementsprechend sind die Bürger auch zufrieden und sich selbst genug. Der Glaube in Philippi war sehr bunt. Man lebt unter Menschen, die an unterschiedlichen Göttern ihre Gebete richteten und die verschiedene Überzeugungen in ihrem Herzen trugen. Und wie ist es bei uns? Nun, ich denke, es ist so ähnlich. Wir leben hier in Bayern und selbst der Ärmste in unserem Land hat ein Dach über den Kopf. Er kann Kleider haben zum Anziehen. Im Winter muss er nicht frieren und er muss auch noch nicht hungern. Die Folge dieses Wohlstands ist zum einen nun ein selbstverständliches Annehmen und Verbrauchen der Güter. Nun, ich nehme es ganz selbstverständlich. Und zum anderen, wenn mal irgendwo etwas fehlt oder man hat einen Mangel, dann jammert man in der Regel auf sehr hohem Niveau. Es gibt wenig Menschen, die dankbar sind und dann auch noch dankbar bleiben, wenn etwas vom Wohlstand wegfällt. Im Großen und Ganzen schreibt sich der Mensch seinen Wohlstand selbst zu, nach dem Motto, die Landschaft ist ein Geschenk des Himmels, der Rest ist harte Arbeit. Ähnlich wie in Philippi. Auch wir leben hier in dieser Welt, wir nehmen die Landschaft auch sehr gerne an, aber dass wir zu diesem Wohlstand gekommen sind, das ist harte Arbeit, da haben wir gekämpft. So wird es in der Regel aufgefasst. Das ist auch unsere Welt. Nun, Paulus schreibt an die Leute in Philippi, aber nicht an die Stadtverwaltung, sondern an die Leute, die sich in einer christlichen Versammlung treffen. Und das tun wir ja auch. Die Leute in Philippi sind zusammengekommen, um das Wort Gottes zu hören, um die Briefe des Paulus zu hören. Das tun wir hier auch. Wir treffen uns hier im Gottesdienstraum, um Gottes Wort zu hören und darüber nachzudenken. Aber der nächste Aufenthaltsort, dem wir uns jetzt zuwenden, und dem ist der Paulus, also dieser Aufenthaltsort ist dem Paulus auch viel wichtiger, denn er hat ihn gleich zu Anfang gesagt. Es heißt hier, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus. Was bedeutet das? In Christus Jesus zu sein. Nun, ihr seht hier meinen Kugelschreiber und dann nehme ich gerade die Spitze ab. Und jetzt lege ich diese Spitze in meine Hand, ich umschließe sie und dann ist es so, dass die Kugelschreiberspitze eben in meiner Hand ist. Von allen Seiten, ja, sieht man nur noch meine Hand. und nicht mehr diese Spitze. So sieht Gott den Glaubenden. Wenn er in Christus ist, dann sieht Gott zuallererst einmal den Herrn Jesus. Der Herr Jesus, der diesen Glaubenden schützt, der ihn bewahrt, der ihm ist, das heißt, der auch von ihm geführt wird. Vor dem, der Glaubende muss nicht mehr Angst haben vor dem Gericht, vor der Hölle, vor dem Richterspruch Gottes. Der Herr Jesus umklammert den Gläubigen als guter Hirte, der auf ihn achtet. Wer in Christus ist, der wird auch dort sein, wo sein Herr ist. Wir wissen, der Herr Jesus, nach seiner Auferstehung ist er auch gen Himmel aufgefahren und er ist dort zur Rechten Gottes. Und dort wird auch dann der sein, der in ihm ist, den der Herr Jesus ganz und gar umschließt. Er ist in alle Ewigkeit mit ihm verbunden. Die Frage jetzt an dich: Bist du in Christus? Du lebst hier in Bayern, bist hier im Gottesdienst, aber bist du auch in Christus? Weißt du das ganz sicher? So wie du auch hier im Gottesdienst sitzt, du ganz sicher weißt, ich bin hier und nicht in Unterwössen oder so. Weißt du, wo dein Aufenthaltsort ist? In der Regel hat jemand, der eine Predigt hält, ein klares Ziel. Ich habe auch ein klares Ziel, und zwar am Ende dieser Predigt sollst du genau wissen, ob du in Christus bist oder nicht. Warum? Weil es so wichtig ist. Weil das alles Entscheidende ist. Du kannst 20 Jahre, 30 Jahre einen Gottesdienst besuchen. Es wird dir nichts helfen am Ende, wenn du nicht in Christus bist. Im Lukas-Evangelium Kapitel 13, da sagt einmal, da wird der Herr Jesus einmal gefragt, werden denn viele gerettet? Und dann sagt der Herr Jesus, ring danach, durch die enge Tür zu gehen. Und er berichtet, dass Menschen zu spät anklopfen. Und dann sagen sie, hast du nicht auf unseren Gassen gelehrt? Hast du nicht auch mit uns zusammen gegessen? Und dann sagt der Herr Jesus, ich kenne euch nicht. Also nur eine Predigt hören, nur sich einmal damit beschäftigen, das kann uns nicht helfen. Wir brauchen diesen sicheren Ort, in Christus zu sein. Wer nicht in Europa, sondern in Saudi-Arabien lebt, der hat nicht das Geschenk der Religionsfreiheit. Wer dort seinen Aufenthaltsort hat, in Saudi-Arabien, hat nicht das Geschenk der Meinungsfreiheit. Er ist dort gebunden. Er hat erst dieses Geschenk, wenn er umzieht, wenn er nach Europa kommt. Und dann kann er auch seinen Glauben ganz frei leben. Und wir müssen keine Angst haben, verfolgt zu werden. Im Moment noch. Wer nicht in Christus ist, hat weder Sündenvergebung noch eine herrliche Rettung. Wie kann er aber in Christus hineinkommen? Wie geschieht denn das? Gottes Wort sagt durch Paulus, und das heißt in Vers 5, ihr habt Gemeinschaft am Evangelium. Und ich denke, das ist der Schlüssel. Gemeinschaft haben am Evangelium. sich geistlich dort aufzuhalten, wo das Evangelium ist. Das ist für Paulus ein Grund zur großen Freude. Deshalb schreibt er hier auch, dass er sich freut. Vers 4. Die Leute kennen das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wenn du gefragt würdest, erkläre mir das Evangelium, was würdest du sagen? Könntest du jemand es sagen? Ich bin froh, dass das Evangelium kurz im 1. Korinther Kapitel 15 angesprochen wird. Und wer die Bibel ja auf dem Schoß liegen hat, den lade ich einfach ein, schlag mit mir auf 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Da wird das Evangelium erklärt. Und wer dies verstanden hat, der kommt auch dann an diesen Ort, wo es heißt, du bist in Christus. Ich möchte es lesen. Paulus schreibt hier an die Korinther: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Also wenn wir diesen Bibeltext einfach so lesen, ihr habt mir ja auch jetzt zugehört, dann ist dies ganz deutlich. Es dreht sich hier alles um Jesus. Menschen haben Jesus gesehen, sehr, sehr viele, und zwar nach seinem Tod. Er ist auferstanden und er lebt. Zur damaligen Zeit wurde gesagt, 500 Brüder, die meisten leben noch, das heißt, wer dem nachgehen will mit offenem Herzen, wird mindestens 251 Leute sehen und sie fragen, ja, die können, die Jesus gesehen haben, die mit Jesus gesprochen haben. Also dem Paulus war es sehr wichtig, dass Jesus lebt. Die Menschen sollen glauben, dass Jesus auferstanden ist. Aber was ist jetzt der Inhalt des Evangeliums? Wie gesagt, alles dreht sich um Jesus. Wer vom Evangelium redet, redet von ihm. Alles andere ist kein Evangelium. Welche Aussagen werden jetzt über Jesus getroffen? Vier Dinge werden hier in diesem Abschnitt von Jesus Christus gesagt. Erstens, Jesus ist der Christus, der Messias. Das heißt, Jesus ist der Gesalbte Gottes. Nicht ein Gesalbter, sondern der Gesalbte. Und wenn man das Alte Testament so liest und mal da nachschaut, wo wurden denn Menschen gesalbt? Und dann stellen wir fest, dass Könige und dass Priester gesalbt wurden. Und diese Salbung hatte eine besondere Bedeutung, einmal für denjenigen, der gesalbt wurde. Er ist ganz und gar für Gott da. Sein Leben gehört Gott. und auf der anderen Seite für Könige und Priester, das Volk sollte diesem Gesalbten gehorchen, sollten das tun, was dieser Gesalbte sagt. Beides. Und so war das auch bei dem Herrn Jesus. Er ist König und er ist Priester für die Glaubenden. Und wir sollten ihm ganz und gar gehorchen, ganz und gar dienen. Denn er ist der besondere Gesalbte von Gott. Dann wird ein zweites gesagt, was von diesem Evangelium. Er ist für unsere Sünde gestorben. Und da möchte ich jetzt den Schwerpunkt auf die Sünde legen. Es wird vor Gott nie verschwiegen, dass wir sündige Leute sind und dass wir nie von unserer Seite so einfach in den Himmel marschieren können. Niemals. Kein Mensch kann das. Und deshalb hat Gott seinen Gesalbten, seinen Sohn geschickt. Und er ist für unsere Schuld gestorben, für deine und meine Lüge, für dein und meinen Neid, für die bösen Sehnsüchte, die du vielleicht nur im Dunkeln hegst und dem nachgehst und doch weißt, es ist Schuld. Für all das, von deinem Anfang bis zu deinem letzten Atemzug, für all das hat der Herr Jesus sein Leben gelassen, für unsere Sünde. Und das muss der Mensch, der das Evangelium hören soll, mitbekommen. Und das Dritte, Jesus ist dafür wirklich gestorben. Er hat wirklich dafür bezahlt. Und das gilt. Und dann, das Vierte, er ist wirklich zum Leben gekommen. Das bedeutet, auch heute, wenn ein Mensch von Jesus etwas hört, soll er auch heute sein Leben diesem lebendigen Herrn anvertrauen und ihm danken und daran festhalten. Also vier Dinge macht das Evangelium deutlich. Jesus ist der Christus, dem wir nachfolgen sollen. Er gab sein Leben, weil wir schuldig sind. Und er starb dafür und er ist auferstanden. Und was soll nun mit dieser Botschaft getan werden? In Vers 1 heißt es, du sollst sie annehmen und dein Leben fest darauf gründen. Fest darauf gründen. Und zweitens, Vers 2, du sollst an Jesus glauben. Wer das praktisch tut, der ist in Gemeinschaft mit dem Evangelium und der ist dann auch dort zu Hause, wo es heißt, du bist in Christus. Wo ist dein Aufenthaltsort? Wo ist deine Lebensmitte? Wo bist du wirklich zu Hause? Ist es das Evangelium? Denke darüber nach. Ich sehe in diesem Text noch einen weiteren Ort, in Philipper 1. Jetzt sind wir wieder dort. Da gibt es jetzt noch einen anderen Ort. Und den möchte ich lesen in Vers 6. Da steht, weil ich davon überzeugt bin, sagt der Apostel Paulus, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also wenn der Christ in Christus ist, gibt es im Christen selbst einen Ort. Und an diesem Ort handelt Gott. Er arbeitet daran. Was soll uns das deutlich machen? Es soll deutlich machen, dass Christsein nicht einfach etwas ist für unseren Gedanken, dass man über Gott nachdenkt, sondern dass Gott in unserem Leben wirken will, dass er arbeitet, dass er unsere Füße bewegen will, unsere Hände bewegen will, unseren Mund bewegen will, dass er mit uns sein Reich bauen möchte. Wer glaubt, lebt danach. Wer glaubt, gibt sich dem hin, der in ihm sein Werk tut. Wer glaubt, lässt Gott an sich arbeiten. Und er beurteilt sein Leben nach den Maßstäben Gottes und richtet sich danach. Und wisst ihr, Geschwister, und das kennt ihr ja auch aus eurem Leben, und wenn wir in eine falsche Richtung gehen, weil uns diese falsche Richtung so gut erscheint, dann brennt in uns die Sehnsucht, wieder zurückzugehen. Es brennt in uns die Sehnsucht, dass wir sagen, Gott, vergib mir, ich habe gesündigt, falsch gehandelt. Ich kann nicht darüber hinweggehen, als ob nichts wäre. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott sein Werk in dir angefangen hat. Deshalb gibt es auch da ein starkes Ziehen wieder zurück auf den guten Weg. Wohl dem, der leicht und schnell nachgibt, der leicht und schnell sagt, Gott, du hast recht, vergib mir, ich will wieder neu anfangen. Und wie oft darf man neu anfangen? Ist 7-mal genug oder 7-mal 70-mal? Wie oft wird Gott verzeihen? Er wird immer verzeihen. Die Kraft Gottes im Leben des Jüngers gibt uns Orientierung. Und der Hirte spricht zu seinem Schaf. Gottes Interesse ist es, das Glaubenswerk im Jünger zu vollenden. Und was gehört zu diesem Werk? Und da möchte ich noch einen zweiten Aufenthaltsort sagen, und zwar im Herzen der Glaubensgeschwister, Vers 7. Da heißt es, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke. Warum? Weil ich euch im Herzen trage. Paulus berichtet, dass bei ihm in seinem Herzen die Christen zu Hause sind. Er sagt, dass seine Mitgeschwister in seinem Herzen leben. Das ist eigentlich nicht unwesentlich. Es ist eine wichtige Frage, wie wertvoll sind mir eigentlich die Glaubensgeschwister? Diese Frage müssen und sollen wir uns stellen. Nur zu oft wird dies auch in der Bibel erwähnt. Ich möchte nur 4 Bibelstellen nacheinander hier zitieren. In Johannes Kapitel 13, Vers 34 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder im 1. Johannesbrief, Kapitel 7 und 8, da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dann Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn, und jetzt kommt es, nicht denn wir glauben an Christus, sondern denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Also ein Kennzeichen des echten Christen ist, die Brüder, die Geschwister zu lieben. Dann 1. Johannes 5, Vers 1, Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Wir wissen, dass Liebe immer den anderen sucht. Wem der andere gleichgültig ist oder man sich sogar von ihm entfernt, dann kann man nicht wirklich von Liebe sprechen. Wie wichtig ist dir der Kontakt mit Glaubensgeschwistern? Wie wichtig ist dir die Gemeinde? Paulus trägt sie im Herzen. Und Paulus kannte aber auch das Leid in der Gemeinde. Er konnte auch berichten, alle haben mich verlassen. Er wusste auch dies. Und doch war das im Herzen, wir gehören zusammen. Uns verbindet der Herr selbst. Zusammenfassend möchte ich sagen, es ging heute um dein Aufenthaltsort. Du bist hier in Traunreuth, so wie damals die Leute in Philippi. Du bist hier im Gottesdienst, so wie damals auch die Leute. Aber der wichtigste Ort heißt, in Christus zu sein. Bist du wirklich in Christus? Hast du das Evangelium verstanden? Und hast du Christus in dein Leben aufgenommen? Wer nicht in Christus ist, der ist nicht zu retten. Den kann niemand retten. Er ist für den Himmel noch verloren. Und dann haben wir bedacht, was ist bei dem Glaubenden das Zentrum? Was soll dort zu Hause sein? Zum einen ist es das Werk Gottes, in dem Jünger von Jesus, Gott hat in ihm schon einiges angefangen. Und es sieht so aus, dass da das Zentrum die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten ist. Paulus betet für die Gemeinde und möchte, dass sie prüfen können, worauf es ankommt. Ich bete auch, dass du genau weißt, wo du dich befindest. Und wer noch nicht in Christus ist, der beginne dem Evangelium zu glauben. Amen.